Hallöchen, ich grüße euch. Hier spricht Abdel Karim. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht, 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 der Podcast mit Lutz Birkner. Yeah.
Ja, wunderschönen guten Abend, lieber Abdel.
Guten Abend, Herr, ich grüße dich.
Man muss sagen, das wird nie langweilig zwischen uns beiden. Also wie in einer richtigen Beziehung, heute nehmen wir mal Sonntagabend um 23 Uhr auf.
Ja.
Weil der Terminkalender des Weinen Herrn ist natürlich einfach nicht anders hergibt zurzeit.
Ja, das merkst du auch an der Stimme, man hört leicht raus, wo ich gerade bin. Ich? Ja. Ich bin gerade im wunderschönen München. Mhm. Danke für diese Spontanität, Lutz. Das war leider echt nicht anders machbar, dass wir abends am Sonntag, am Tag der seelischen Erhebung, uns hier für die Aufnahme treffen. Ja. Ich bin nämlich bei der Anstalt.
Wow.
Die du hoffentlich kennst.
Das, natürlich.
Ja. Das
ist ja. Wie sonntags zur Kirche gehen, natürlich kenne ich die Anstalt.
Ja, Saubi. Ich bin seit gestern hier, seit Samstag quasi, und bin noch hier bis Dienstag. Also jetzt, wo ihr den Podcast hört, bin ich schon wieder in Duisburg. Aber auf jeden Fall bin ich jetzt 3-4 Tage mit Texten beschäftigt, Texte auswendig lernen, verbessern, verarbeiten, schreiben und so weiter und so fort.
Wie viele Probentage habt ihr pro Sendung?
Also Samstag kam ich an, gestern haben wir nicht so richtig krass geprobt, sondern die Texte durchgelesen und gequatscht und wie ist die Umsetzung, ist das überhaupt machbar und so weiter und so fort. Ja. Und heute wurde massiv geprobt. Heute, also ein Tag vor der Aufzeichnung, wurde massiv geprobt. Also wir haben 2-mal geprobt. Hm. Und das 3. Mal, also 1-mal normal geprobt, das dauert dann ganz lange, man unterbricht sehr oft und sagt so, stopp, wie wär's denn mit der Alternative und so und jenes. Dann kommt eine Probe, wo man hofft, dass sie normal läuft, aber auch da wird noch unterbrochen. Und dann kommt die Probe mit Zuschauern. Dann kommen irgendwelche Leute, die sich denken, das ziehen wir uns rein, das Ding ist noch nicht fertig, hier passieren Fehler, die in der Aufzeichnung oder in der Ausstrahlung nicht da sein werden. Und das war heute.
Generalprobe,
das Wort habe ich
gesucht. Und morgen ist dann die Aufzeichnung und Dienstag geht zurück.
Ja, richtig. Morgen wird auch noch ganz viel geprobt und dann ist die Aufzeichnung.
Ja.
Das ist also sowas. Also ich habe immer die Angst, dass man irgendwann überprobt ist, aber ich tue mein Bestes, damit das auf keinen Fall passiert.
Ja, für dich, wie ich es mittlerweile beurteilen kann, total ungewohntes Arbeiten, nicht wahr?
Also Ensemblearbeit, wenn du das meinst?
Nee, ist gut. Ist doch gut, dass du in München mal ein bisschen wieder auf Zug gebracht wirst.
Ja, nicht wahr? Ich habe diesen Seitenhieb registriert, Herr Birkner.
Na, alles gut. Man kann ja mal das Ladekabel liegen lassen. Für die Tonqualität von Abdel. Können wir uns nur entschuldigen, er muss jetzt gerade in ein Handy, was er eben noch gerade am Bahnhof noch für 10 Euro gekauft hat, gerade reinsprechen, um diese Aufnahme zu gewährleisten. Und deshalb klingt er nicht so wie sonst. Damit wäre es eigentlich auch schon erklärt, ne? Ohne da zu viel.
Mhm. Weiß gar nicht, was du meinst. Ich finde, ich klinge heute besonders gut, also muss ich ganz ehrlich sagen.
Du klingst hervorragend. Bist du der einzige Gast?
Nee, Sonja Kling ist noch am Start. Und übrigens hier Lutz, ein Beweis, damit du weißt, dass ich vorbereitet bin eigentlich. Guck mal, was ich am Handy halte. Der Plopschutz von dem echten Mikro. Mir wurde empfohlen von unserem Techniker Till, das unbedingt zu machen, weil das kann retten, was eigentlich nicht zu retten ist. Ja, deswegen mache ich das jetzt.
Ja, wir hören uns einfach an später. Ich bin gespannt. Ja. Das sieht auf jeden Fall super aus. Ich glaube, damit kannst du auch morgen einfach so im Zug telefonieren oder am Dienstag besser gesagt.
Ja, unbedingt. Die Handys heutzutage sind so teuer. Also wenn das jetzt, ich weiß, es wird schlechter sein als sonst, aber das kann nicht mehr sein, dass das schlechter als sonst ist. Das geht so nicht. Das muss eigentlich genauso sein wie die eigentliche Ausrüstung. Weil ich glaube, so einen großen Unterschied zwischen Laptop und Handy gibt's heute gar nicht mehr. Aber zurück zur Anstalt. Die Sonja Kling ist am Start. Die macht Comedy, Theater, Schauspiel. Und das merkt man, dass sie Schauspielerin ist. Egal welche Rolle.
Die kann ihre Texte.
Die kann ihre Texte, genau das habe ich gemeint. nicht wahr? Ja. Ja, meine lieben Zuhörer, die Stimmung kippt direkt am Anfang heute.
Und sie kann auch deinen Text bestimmen. Und sie kann auch deinen auch noch auswendig dazu. Ja, das sind Schauspieler.
Ja, das ist doch alles für den Arsch. Nein. Und heute nach dem Podcast werde ich weiter am Text arbeiten. Mhm.
Man ist ja nie so richtig zufrieden, nicht?
Krass, wann geht's denn da morgen weiter? Also ich meine, wenn wir jetzt um 11 aufnehmen, ich denke mal, also hoffentlich 12 Uhr durch, weil ich muss ja morgen früh um 7:30 aufstehen, weil ich ja noch...
Ah, was hast du denn vor?
Tag der Deutschen Einheit, da werden Verwandte besucht. Da muss man durch die Republik.
Sehr schön, sehr schön. Ihr zieht das richtig durch. Ja. Das finde ich gut. Tag der Deutschen Einheit. Mein Vater hat mal mit meinem Onkel, nicht dass du denkst, ich habe das vergessen, darauf komme ich gleich aber sowas von zurück. Aber mein Vater, habe ich schon mal erzählt im Podcast, ich finde das Wort einfach geil. Vor Ewigkeiten hat mein Vater mit meinem Onkel aus Frankreich telefoniert und da war Tag der Deutschen Einheit und der hat uns gefragt, so mein Vater, und wie ist es in Deutschland so, wie mein Vater so, heute ist hier gar nichts, wir haben heute DDR-Tag. Ja, DDR-Tag genannt bei einigen Leuten. Aber jetzt kenne ich zumindest.
Ihr habt Remi Demi, wir haben DDR-Tag. So sieht das
ja,
aus.
Ach ja, stimmt, da war doch was. Rambazamba. So.
Rambazamba. Genau. Nicht Remi Demi. Rambazamba. Ja. Remi Demi war beim FC am Wochenende.
Er nutzt jede Gelegenheit, um den ersten FC Köln irgendwie reinzubringen. Das ist einfach ekelhaft.
Oh, schon wieder ein Tor.
Ja, aber ihr habt wirklich Tag der Deutschen Einheit mit Kaffee und Kuchen und...
Es hängt einfach mit dem verlängerten Wochenende zusammen. Es hat jetzt nichts mit Tag der Deutschen Einheit zu tun.
Würde ich auch sagen.
Keine Bilder im Kopf aufbauen.
Kaffee und Kuchen und Bilderrahmen mit Honecker. Also, ja.
Ja.
War ein guter.
Aber, okay. Ja. Also, du bist jetzt gerade im Hotel, Abdel, um wieder zurückzukommen.
Ja, Münich, ja.
Sind da alle untergebracht?
Alle nicht, aber einige auf jeden Fall. Ich habe gerade nämlich im Foyer im Restaurant 2, 3 vom Team gesehen, die sind mir aus dem Weg gegangen.
Ja.
Und die pennen auch hier anscheinend.
Okay. Weißt du, wo weiß ich nicht, jetzt nur weil der Name sofort mir einfällt, Klaus von Wagner, liegt der da irgendwo bei dir auf dem Flur?
Nein.
Klaus Können von Wagner, wir jetzt so eine Challenge machen, dass du bei ihm klopfst und fragst, ob der vielleicht ein T-Shirt hat, weil du nichts zum Pennen dabei hast so?
Nein.
Oder ich sag nur ein T-Shirt.
Das ist
kein Problem. Machst du das jetzt live?
Nein,
du
das
hast ein Handy
nicht.
In der Hand, du kannst sogar laufen. Ja, klar geht das. Von mir aus ist da gar kein Thema. Mach doch.
Nee, zu deiner Info. Ich habe ihn nicht gefragt, aber ich vermute ganz stark, dass der Klaus von Wagner in München lebt. Er braucht gar kein Hotel hier.
Vielleicht so für den Flair. Wer weiß.
Das kann auch sein. Für vielleicht Texte vorbereiten. Aber ich vermute, wenn ich jetzt überall anklopfe, kommen andere Leute raus, nur nicht Klaus. Und Max Uthoff glaube ich auch nicht. Ja, echt schade. Sonja Kling ist irgendwo hier, aber...
Nee, da klopfst du bitte nicht, das musst du nicht machen.
Nee, die hat auch ganz stark darauf bestanden, dass ich ihre Zimmernummer nicht erfahre und die anderen vom Team auch nicht.
Du musst ja gerade noch deine Texte mitlernen.
Ach, schade. Na gut.
Oh mein. Ja, aber cool, schön. Und wann gibt's das Ganze zu sehen? Wann kann man das im Fernsehen gucken? Typische Passantenfrage bei
jetzt,
Dreharbeiten.
Nur noch in der Mediathek. Nur noch in der Mediathek, weil die vielleicht nehmen wir mal eine Wiederholung auf Dreisat natürlich, wahrscheinlich am Sonntag, tippe ich mal spontan. Aber die Ausstrahlung, wenn wir laufen, war die ja schon am Dienstag nämlich. Am 4. Oktober, der war schon.
Ach so, meinst du? Ja, okay, gut. Dann ja, aber Mediathek wird ja heutzutage alles nochmal komplett neu aufgestellt.
Ja, Mann, und Dreisat zeigt am Sonntag, glaube ich, die Wiederholung.
Also das ist ja dieses neue Quotenverfahren, dass die Klicks aus dem Internet, um es vielleicht ein bisschen einfach zu formulieren, noch auf die TV-Zuschauerzahlen draufgerechnet werden und dadurch bekommen ganz viele Sendungen nochmal einen richtigen Boost an guter Quote obendrauf.
Ja, Mann, ja, ganz
schön. Das könnte man jetzt hier gerade in die Wege leiten,
ja,
wenn
unbedingt.
Du wolltest.
Ja, unbedingt, das hast du ja freundlicherweise schon gemacht. Klickt bitte in die ZDF-Mediathek und schaut euch die aktuelle Folge der Anstalt an. Thema, ich sage jetzt einfach mal im weitesten Sinne, Blackout.
Oh.
Ja, Mann.
Ich dachte, Doppelwumms wäre jetzt Thema gewesen.
Doppelwumms fällt sogar, das Wort fällt sogar.
Ja, glaube ich. Das kann man sich ja nicht entgehen lassen. Wäre jetzt schon das Unwort des Jahres. Muss ich gar nicht warten, bis Ende wird. Doppelwumms, das geht eh in die Hose und dann ist das Unwort des Jahres.
Ich glaube wirklich, dass der Olaf Scholz, für dich Favorit, Unwort des Jahres?
Ja, definitiv.
Also Olaf Scholz, ganz ehrlich, finde es irgendwie süß, dass er immer so fast schon Babysprache, so Krabbelgruppe. Da war ja bei Corona, gab es ja dieses Bazooka, dann glaube ich, gab es schon mal den Bums. Bin ich aber unsicher. Und jetzt der Doppelwumms. Ja. Das ist also wirklich...
Das gab es doch mit Steinmeier. Gab es doch den Wumms damals bei Corona.
Ah, okay.
Finanzen in seiner Hand. Da soll es doch den Wumms für die ganzen Solo-Selbstständigen geben.
würde gerne mal den Rhetoriktrainer kennenlernen von der SPD.
Ja, aber nee, wir sind doch nicht hier irgendwie in einem Marvel-Comic, wo man so einen Doppelwumms mal eben kurz ins Bild gesmashed kriegt.
Ja, ich finde es auch ein bisschen komisch, aber ein anderes Wort hätten wir uns wahrscheinlich nicht gemerkt. Und Doppelwumms, er wurde ja.
Doppelwumms ist auch hart 90er Werbesprache. Das neue Korall mit Doppelwumms.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber anscheinend kommt es gut an bei den Leuten. Und damit meine ich auch dich.
Oder irgendwas zu essen, weißt du, wo man sagt, oh, die Soße, die hat aber Wumms. Und alle am Tisch sagen, oh, mit Wumms, oh, die ist aber, oh, die hat aber richtig Wumms. Ja. Und jetzt neu, die Soße mit Doppelwumms. Und dann kann die nur der Papa essen, weil die so scharf ist. Oder die Mama, weil die so scharf ist.
Ja, ja, ja. Ich habe auch genau diese Assoziation gehabt. Das klingt wie so ein neuer Burger. Der Double Whopper, ja. Double Doppelwumms. Und dann beißt Scholz rein, ja, und sagt, nö. Obwohl, das wird dir nicht passieren. Dann muss er ja sagen. Ja, das ist. Ich bin sehr gespannt jetzt, was das neue Wort wird, demnächst, wenn er wieder irgendwas verabschiedet oder ankündigt.
Mhm.
Trippelwumms.
Okay, ciao. Okay, ciao.
Das muss er bald machen, wenn er zurücktreten muss, wenn er so weitergeht.
Ja, genau, ja. Die Konsequenz.
Sag doch mal.
Wenn der Doppelwumms nicht rockt, dann kann nur noch okay, ciao. Abdel, bevor wir jetzt gerade noch zum nächsten Thema kommen, müssen wir uns noch mal ausführlich und ausdrücklich bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken, die uns schreiben. Wie zum Beispiel hat mich kürzlich angeschrieben Seljuk. Und schrieb ganz kurz nur über Instagram, hab den Podcast zufällig gefunden, Abdel Karim verfolge ich schon lange, kurz gesagt, bin schon bei Folge 20. Mega. Also jetzt hat er sich durch die Eingewöhnungsphase von uns gebissen. Ja. Und wenn es ihm da mega gefällt, dann wird das, glaube ich, wirklich noch seine nächsten 60 Folgen. Es wird ja nur besser, glaube ich.
Ich hoffe. Vielen Dank, Seljuk Abi, für die nette Nachricht.
Ja.
Und bleib am Ball. Du wirst es nicht bereuen. Eigenlob stinkt, aber gut. Ich wollte eh noch duschen heute.
Ja. Außerdem könnt ihr natürlich kommentieren. Überall bei Apple, bei iTunes könnt ihr positive Kommentare hinterlassen. Und wenn ihr auch gerne 5 Sternchen, egal wo, auch bei Spotify oder wo ihr uns hört, hinterlasst, dann hilft uns das, dass wir in den Charts nach oben kommen und dementsprechend ist das doch für alle ein gelungenes Fest hier. Ihr bekommt 80 Folgen für Nüffe, muss man ja auch mal so sagen. Und wenn ihr denkt, boah, das kann ich so nicht stehen lassen, 80 goldene Folgen, da muss doch auch mal von mir ein kleiner Klumpen Gold zu denen rüber wandern. Dafür haben wir den PayPal-Spenden-Button auf nichtnichtnicht.de.
Ja, wer uns unterstützen möchte, sehr gerne. Ich freue mich. Vielen Dank an alle, die bisher das gemacht haben. Und vielen Dank auch an alle, die einfach nur zuhören. Und es euren Freunden und Familien mitsagen. Alle anderen PayPal. Ich freue mich.
Gut, Abdel. Und jetzt bin ich mal gespannt, was dir unter den Nägeln brennt.
Ach, das ist nicht unter den Nägeln brennen, würde ich jetzt nicht sagen. Aber wenn du schon so ankommst. Also. Mich hat vor ein paar Tagen ein Urdeutscher gefragt. Den ich gar nicht kenne. Der hat mich erkannt, da haben wir ein bisschen gequatscht.
Okay.
Und dann hat er mich ernsthaft, das ist kein Scherz, das habe ich schon mal erlebt, vor 10 Jahren ungefähr in einem anderen Gespräch, der hat mich gefragt, was ich von den Demonstrationen und Geschehnissen im Iran gerade halte. Ne? Ja, jetzt kommt das Lustige, der hat mich so gefragt, im Sinne von, ja, ich werde dich jetzt mal als Hardcore-Islamisten entlarven, ich habe die böse Vorahnung, dass du auf Seite der Regierung bist im Iran, dass du darauf stehst und so. Das fand ich echt lustig. Ich habe mich dann extra dumm gestellt. Ich so, wie meinst du das denn? Wie es gibt da viele Seiten? Wie, erklär mir doch mal, was du meinst. Ich wusste sofort, was er meint. Ne? Er will mich entlarven als Islamist. Das fand ich leider sehr, sehr lustig, dass man wirklich jetzt unterstellt, dass irgendein Mensch denken könnte, dass man sagt, Zwang ist gut. Es gibt leider solche Menschen, aber davon leben sehr, sehr wenige in Deutschland.
Mhm.
Also, um es mal klar zu machen, ich bin natürlich für ein freies Leben aller Menschen auf der Welt. Und leider Gottes, das finde ich echt lächerlich, wenn man das sagen muss. Zwang führt nie zu etwas Gutem. Never. Also, du musst dir einfach nur vorstellen, nicht du, sondern der Mann, der hoffentlich den Podcast hört.
Mhm.
Die Regierung, die jetzt die Leute zwingt, Kopftuch zu tragen, zu was hat sie geführt? Sie hat dazu geführt, dass Leute Kopftücher verbrennen. Also das ist ja absolut sinnlos, was die machen. Ich wundere mich wirklich, wie man denken kann, wir werden das mal den Islam pushen, indem wir Leute zwingen. so zu leben, wie wir es für richtig halten. Nee, das ist echt, ist wirklich echt hart. Einfach nur tragisch.
Ja.
Definitiv tragisch. Und die im Iran haben mit viel schlimmeren Sachen zu kämpfen als ich gerade, der mit einem Urdeutschen auf der offenen Straße reden musste, der ihn als Islamisten entlarven wollte und Bürger des Monats werden möchte. Aber es ist einfach immer wieder. Mann. Wollte ich nochmal loswerden.
Er hat gedacht, das ist so ein Triggerpunkt, wo man sofort raushören kann, ob jemand erzkonservativ Islam ist oder was.
Das würde mich sehr überraschen, weil ich kann mir sogar vorstellen, dass Leute, die wirklich extrem konservativ sind, wenn man das Wort bei Religion überhaupt benutzen kann, machen viele, ich sehe das ein bisschen kritisch, aber man weiß, was gemeint ist, dass sogar die nicht sagen würden, ja, finde ich super, Zwang ist toll. Also, was ich da im Iran wirklich nicht verstehe, dass Leute auf offener Straße Frauen beurteilen. Hey, geh mal nach Hause, zieh mal dein Kopftuch auf, was soll denn das? Das geht so nicht. Ich wundere mich, warum das doch möglich ist, ehrlich gesagt. Und um auf seine Frage zurückzukommen, egal, also ist ohne Wertung, sehr konservative Muslime erkennt man eigentlich nicht auch. Es gibt viele von denen, die auf Zwang stehen und sagen, wir müssen Leute zwingen, den Islam so zu leben, wie ich ihn richtig finde, ausgelebt. Aber konservative erkennt man auch ganz vielen anderen Sachen. Also konservativ ist gar nicht negativ. Es gibt Leute, die finden halt viele Sachen nicht okay und machen es dann halt nicht und gelten dann für viele als konservativ und so weiter und so fort. Jeder soll das so leben, wie er möchte und andere in Ruhe lassen. Ganz einfache Geschichte. Allah braucht die Hilfe nicht von Leuten, die mit Zwang irgendwas erreichen wollen. Ganz einfache Geschichte. Und ich wundere mich, warum das noch nicht alle begriffen haben.
Tja, ja, im Iran leider noch nicht so viele, ne?
Zumindest die Entscheider.
Zumindest nicht von denen, die an der Macht sind.
Ja, ne? Ja, leider. Ja,
die Entscheider haben es nicht begriffen oder wollen es nicht begreifen.
Ja.
Ja. Solche Regime haben halt immer Angst vor Kontrollverlust und der ist gerade schon extrem zu spüren auf den Straßen.
Ja. Und es gab schon viele solche Momente, wo man dachte, es könnte jetzt kippen, aber auch jetzt gerade, es fühlt sich irgendwie durch die Nachrichtenbilder allein schon. Sieht das irgendwie anders aus, und damit meine ich nicht nur ARD, ZDF, sondern auch durch die Social Media Video, Originalaufnahmen auf dem Handy und so. Es ist irgendwie, diese ganzen krassen Typen, Entscheider, die tun sich damit gar keinen Gefallen mit dieser Zwangmasche. Das kann nicht mehr lange gut gehen. Und damit meine ich jetzt nicht morgen schon,
Im Iran ist es nur immer wieder zu Aufständen gekommen, die dann auch dann massiv und brutal niedergemacht wurden.
Ja, leider.
Immer wieder.
Ja.
Also, ich müsste jetzt lügen, ob ich wüsste, wie lange die Proteste bisher gedauert hätten. Ob das jetzt eine extrem lange Phase ist.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Im Vergleich zu früheren Protesten.
Ja.
Es wirkt halt nur durch die mediale Präsenz, die man jetzt halt hat. Aber das ist halt wirklich alles, was du so ein bisschen, was sich so wiederholt, was es vorher schon gegeben hat. Das wirkt alles viel, viel intensiver auf einmal.
Ja, das kann auch sein. Ich habe mit zwei, drei Leuten geredet, die Verwandte im Iran haben. Und die haben mir gesagt, es ist anders als sonst. Selbst wenn es wieder nicht klappen wird, irgendwie hat man einen neuen Punkt erreicht. Und das ist definitiv kein Kampf Muslime gegen Nicht-Muslime, sondern die Leute, die da gestorben sind, leider sind sehr viele gestorben, die heißen auch Mohammed und ganz viele Frauen mit muslimischen Namen. Also es geht um Selbstbestimmung. Um lass mich mein Leben so leben, wie ich möchte. Du bist nicht der Prophet. Beiseite mit dir. So, das ist so banal, wie es klingt. Immer wieder überraschend, dass Leute noch zum also ich kann mich darüber nicht aufhören zu wundern. Auf jeden Fall ist es einfach Zwang und natürlich möchten sie damit auch das Bild vom Iran haben, was sie sich gerne wünschen, die Entscheider. Aber das wird nicht lange gut gehen und sie selber wissen, durch Zwang wird dann die Frau nicht sagen, finde ich toll. Also die erreichen damit komplett das Gegenteil. Das Einzige, was sie erreichen, die Optik, ist so, wie sie sie gerne hätten. Alles andere erreichen sie nicht, ist kontraproduktiv. Dass keiner denen sagt, hört mal zu, lass mal zu treffen, wir blamieren uns gerade, wir erreichen gar nichts. Das ist einfach lächerlich leider. Ganz tragisch, kontraproduktiv, sinnlos. Die sollten selber Islam-Nachhilfe nehmen. Das ist ganz tragisch alles. Zu viele dumme Menschen auf dem Planeten Erde. Nicht nur im Iran, weltweit. Und leider Gottes erreichen die Dummen sehr oft wichtige Positionen, wie auch immer die das machen. Eieiei. Aber ich wiederhole mich, Allah braucht die Hilfe nicht von solchen Menschen. Je eher die das begreifen, desto besser. Ich hoffe, dass das Ganze im Iran so laufen wird, dass man endlich mal in Ruhe sein Leben leben kann. Und so weiter und so fort. Und wenn man solche Sachen hört, sieht, merkt man, unsere Probleme sind doch zu einem Großteil, nicht nur, aber zu einem Großteil doch Luxussorgen. ich sag mal Stichwort Philosophie und Brecht. Sorry. Das ist einfach, ja.
Hast du es dir doch angeschaut?
Nur ein bisschen. Ich habe noch keine Zeit gehabt, aber ich freue mich drauf. Ich habe im Internet gemerkt, wie jeden Tag Leute schreiben, so, hab's endlich geschafft, hab's gesehen. Das war die Einleitung von 5 von 10 Beiträgen fingen so an.
Ja.
Ich hoffe, du hast gesehen.
Es hat das Zeug, ein kleiner Absatz Fernsehgeschichte mal wieder erlebt zu haben. Aber es war eigentlich, glaube ich, auch vom Precht anders gedacht, als es verlaufen ist.
Mhm.
Der ist, glaube ich, anders in das Spiel gegangen, als wie es sich entschieden hat.
Oh.
Und Lanz hat es ja schon irgendwie eingeleitet, so heute ist mal eine andere Sendung, heute reden wir quasi über uns.
So.
Und das war ja eigentlich von Gästen her auch so, was mir sofort aufgefallen ist, waren da ja zwei in Anführungsstrichen Zöglinge von Lanz da. Zumindest die zwei Leute, die auf jeden Fall nachweislich ihre Prominenz ihm zu verdanken haben, unter anderem oder zum Großteil. Das war auf der einen Seite Precht. Und auf der anderen Seite Robin Alexander, den er ja, weiß ich nicht, ein Jahr lang bestimmt in jeder Sendungsmoderation zitiert hat. Oder wie der Journalist Robin Alexander sagt, da gibt es auch Zusammenschnitte.
Ja, aber,
das
ja,
habe ich mir jetzt nicht irgendwie, ne? Also es gibt wirklich Zusammenschnitte. Ich glaube, da fällt der Name Robin Alexander 30 Mal in diesem Zusammenschnitt.
Ja, ja.
Vielleicht sind es auch nur 20 Mal, keine Ahnung, aber es ist wirklich so. Und der andere ist natürlich dann Herr Precht, mit dem er auch den Podcast führt und so weiter und so fort. Und dann war natürlich auch Herr Wälzer da, ne?
Ja, Mann, der Wälzer.
Und das ist allein schon eine geile Kombination, wo man dachte, wie kommt ihr zwei eigentlich dazu, euch gut zu finden und zusammen ein Buch zu schreiben? Oder?
Ich muss leider sagen, dass ich Wälzer eigentlich cool finde. Durch die Ukraine-Geschichte hat er mal, einmal saß der bei Lanz und hat sogar dafür gesorgt, dass ich ganz kurz pro Melnik war. Der hat schon ein paar Äußerungen rausgehauen, der Wälzer, wo ich mir dachte, entspann dich, du bist nicht im Krieg. Wir haben es verstanden, du bist der gut aussehende Schlaue, aber jetzt halt dich zurück.
Ja.
Und aber dass beide gemeinsam ein Buch schreiben, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und ich habe die Folge 5 bis 10 Minuten geschaut und da war hauptsächlich Precht mit Arman im Gespräch zu sehen und Precht war sehr gereizt und dunkelrosa und ich konnte so erahnen, wie
also man muss vielleicht erklären, was für ein Buch die überhaupt geschrieben haben. Für diejenigen, die jetzt nicht die Sendung gesehen haben.
Also wer das Buch noch nicht gehört hat, der lebt hinterm Mond. Da reden doch alle drüber. Die vierte Gewalt, eine Abrechnung mit der Medienwelt. Und ich will das Wort Gleichschaltung nicht benutzen, aber es ging gefühlt in die Richtung, zumindest durch die Medien. Ich habe das Buch nicht gelesen.
Genau.
Aber es ging wohl, ich habe überall gehört, die beiden Autoren werfen vor, dass Meinungen runtergebügelt werden, nur wenn sie nicht dem Mainstream entsprechen.
Genau.
Ja,
genau.
Ja.
Also kann man sehr viel von halten oder auch nicht. Aber die Sendung war halt deswegen auch so furchtbar, weil man das Gefühl hatte, die reden halt irgendwie, haben alle nicht so richtig das Buch gelesen. Man hatte auch den Eindruck, die Autoren hatten auch das Buch nicht gelesen. Und ich glaube, Precht ist in die Sendung gegangen und hat gedacht, nee, ich bin ja bei Lanz irgendwie gut gelitten, da wird schon nichts Übergriffiges passieren irgendwie.
Ja.
Und das war halt überhaupt nicht der Fall, weil vom Spiegel Melanie Amann ihn halt wirklich hart dazwischen genommen hat. Und dann ging es halt auch um ein Thema, wo sie es dann halt letztendlich runtergebrochen hatte und sagte, ja, sie haben aber gar keine Zahlen, gar keine Belege für diese Hypothese. Das kann man so nicht stehen lassen. Das ist jetzt einfach nur eine Richtung, die sie da jetzt einfach nur anstoßen.
Ja,
und dann
ja.
sagten die beiden, ja, nee, die werden jetzt nachgeliefert. In der nächsten Auflage sind die Zahlen dabei. Und da sagte Amann halt was, glaube ich, was Precht wirklich gebissen hat. Das war, wo sie dann sagte, ja, und jetzt die erste Auflage kaufen, die müssen das jetzt einfach so einfach als Gott gegeben hinnehmen, sinngemäß.
Ne? Ja, hart.
Und ich glaube, das hat ihn dann schon gebissen, weil sie damit vielleicht, glaube ich, auch so ein bisschen den Verkauf des Buches da gefährdet hat.
Ja.
In dem Moment.
Ja, definitiv.
War mein Eindruck, keine Ahnung.
Nach dem Motto, Schatz, hört mal ab. Die Faktenbelege fehlen noch.
So, ne? Ob das jetzt der Punkt war, wo Precht dann stinkend sauer wurde.
Also ich werde mir die Folge auf jeden Fall reinziehen. Ich fand diese 5 bis 10 Minuten, die ich gesehen habe, wirkte er sehr gereizt und ich konnte erahnen, wie er sich fühlt. Also so ähnlich habe ich mich schon mal gefühlt, wenn Gespräche anders verlaufen in der Talkshow, wo ich bin ja gemisst. Mhm. Ach, was, aber da ging es um viel banalere Sachen als ein dickes Buch, das ich raushauen will und wo ich nicht antworten kann und belegen kann. Und das, was du sagst, habe ich schon ein paar Mal gehört. Es wirkte so, als hätten beide das Buch vielleicht nicht zu 100% geschrieben und zwar wohlwollend aufgerundet, vielleicht sogar viel weniger. Eieieiei.
Also habe ich jetzt so nicht gesagt, das hast du so ganz hart ausgesprochen.
Ich habe schon viel
also
gehört.
Es wirkte ja. So. Ich sagte nur, es wirkte ja. Halt so in der Runde. Es war schon auch streckenweise unangenehm zu gucken. Mhm. Wo man jetzt vielleicht dann so ein bisschen auch sagen musste, da war das große Defizit. Melanie Amann und Robin Alexander haben natürlich super argumentiert, aber da war kein Stück von irgendwie mal Eigeneinsicht. Ne? Also es wurde eigentlich nur konstant gegen Precht und Wälzer gearbeitet, aber da war jetzt nichts irgendwie, wo man sagte, ja, hier und dort müssen die Medien halt auch aufpassen.
Ja, okay.
Das war auch von Lanz eher nicht so richtig gut.
Ja, okay.
Würde ich jetzt mal ver.
Ja, ich glaube, Lanz saß.
Vermuten.
Ich glaube, Lanz saß durchgehend da und hat sich einfach nur gedacht, geil, nächste Podcast-Folge wird neuer Rekord.
Ja, ich habe direkt am nächsten Tag gehört, aber da war Reinhold Messner zu Gast. Also ich glaube, außerhalb des Zusammenhangs. Also die haben sie da nicht chronologisch, nicht nah nebeneinander, die Aufzeichnung.
Ach du Scheiße.
Die haben sie dann einfach dahinterher geschoben.
Aber ich muss sich hier, der Precht noch erholen. Oder wie ich ihn nenne, Richard, da hat er wieder recht.
Er ist die Eitelkeit, ne? Also was jetzt gerade so ihm angeprangert wird. Da war auch im Podcast, ich kann mich da auch dran erinnern, dass irgendwie Precht die Ressortleiterin, glaube ich, Kultur angezählt hat und auch so deren Rausschmiss gefordert hat und Lanz dann wohl falsche Zitate aufgetischt hat. Und dann hat der Chef der FAZ so ein offenes Ding jetzt danach an Precht geschrieben, wo er auch sagte, wenn sie schon Lanz irgendwelche falschen Zitate vorlügen,
hart. Das ist ja wirklich, das ist ein richtiger Beef.
Ja, da geht, also das ist schon hart am Hip-Hop, was da jetzt gerade alles passiert.
Ja, Mann, da wollte ich auch sagen, im Rap würde man sagen, wir warten das Statement ab von Precht jetzt. Der ist an der Reihe.
Ja gut, aber man muss halt auch vielleicht mal sagen, wenn du siehst auf Twitter, worauf die Leute anspringen, dann ist das natürlich dieses Mansplaining-Ding, ein gut aussehender Typ, der von sich natürlich eitel eingenommen ist.
Ja.
Da springen natürlich alle drauf an und finden die geil.
Ja, zumal er also bei ihm jetzt aktuelles Gefühl hat, man sucht nur nach Fehlern, weil er während Corona irgendwann gekippt ist, gefühlt. Also ich würde nicht sagen, dass er gekippt ist, aber gefühlt ist er so.
Nein. Er nimmt halt immer wieder die Gegenthese ein und das wird ihm dann zum Verhängnis.
Mhm.
Und der ist sich da auch in seiner Eigenwahrnehmung, ist es ihm auch eigentlich egal, wenn er mal irgendwie Scheiß gelabert hat. Also die Einschätzung von ihm, von Baerbock vor dem Ukraine-Krieg war sensationell. Also noch schlechter, also der hatte ihr, glaube ich, sogar vorhergesagt, dass sie frühzeitig das Amt niederlegen wird, glaube ich.
Also ich bin der Meinung, Philosophen sollten wirklich, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber ich sag's jetzt trotzdem, sollten das machen, was sie am besten können, über abstrakte Sachen reden, sich in Sachen reindenken, wo man sagt, das ist doch im wahren Leben völlig unwichtig, was die sagen. Aber wenn man das zu Ende denkt, kann man daraus Schlüsse ziehen, die für das wahre Leben doch wichtig sind. Aber ich bin ein Philosoph, wenn er jetzt anfängt, es gibt Ausnahmen, wie gesagt, ich bin jetzt gerade schon populistisch drauf, gebe ich zu, aber ein Philosoph, der jetzt aktuelle Sachen einschätzen, eingliedern, einordnen möchte, das geht zumindest bei Precht zu oft nach hinten los. Also ich wundere mich, dass er überhaupt noch eingeladen wird und befragt wird, weil da waren schon zu viele Eigentore.
Na gut, bei Lanz darf es dich nicht wundern. Also ich habe auch den Eindruck, dass die meisten Auftritte auch bei Lanz passieren. Aber der ist da auf den Posten gesetzt worden. Das ist die Rolle im Sender, die er hat. Das ist der Haus- und Hofphilosoph. Da haben sich alle drauf geeinigt und das wird durchgezogen. Und er wird jetzt sind sie natürlich wirklich mal echt richtig, richtig hart angekantet worden, ne?
Ja.
Aber ob ihm das jetzt wirklich schaden wird, glaube ich nicht.
Nee, glaube ich auch nicht.
Ich glaube, jetzt kommt dann sehr wahrscheinlich dann die nächste Nummer und dann gibt Harald Welzer nochmal ein Interview.
Ja.
Harald Welzer braucht auch keinen, weil der andere und so. Ich fahre oft mit der Straßenbahn oder jeden Morgen sogar fährt er mit der Straßenbahn und nach diesem Melnik-Fauxpas oder wie man es nennen will, ne? Ist er oft angesprochen worden von Leuten auf der Straße, die sagten, nee, war richtig so, das hat er mal gebraucht, das musste mal gesagt werden.
Ja, gut, der Paul Lange also, hat wieder
auf. Ich hatte eben überlegt, so das sind ja wirklich zwei Typen, da kann man ja jetzt nicht sagen, man reduziert die aufs Äußere, weil das machen die beiden ja selber auch schon massiv.
Ja, ja.
Ne?
Ja.
Also, oder?
Ja, ich finde, die wissen schon, dass sie eine gewisse Optik mitnehmen und stehen auf diese langen Haare und würden gerne bei Surf-Weltmeisterschaften mit teilnehmen.
Du kennst doch diese ZDF-Krimis, die freitags abends laufen und die früher auch liefen, so Derek, der Alte,
ja, weißt du,
so klassische deutsche Krimis, die auch nur in deutschen Familien spielen. So, und dann hast du diesen reichen Firmenchef.
Ja.
Weißt du?
Mhm.
Wo die Frau gestorben ist.
Ja.
Und da kommt Derek oder wer auch immer in diese weiße Villa rein.
Mhm.
Und dann steht da genau der Typ Harald Welzer.
Ja.
100%.
Ja.
Weißt du?
Ja.
So, ey, ich weiß nicht, ich war an dem Tag nicht da. Ich war, was wollen Sie von mir?
Ja, du hast vollkommen recht, leider.
Precht könnte genau in dieser Sorte Krimi könnte Precht genauso spielen. Der ist dann aber irgendwie so dieser Sohn, der es im Leben zu nichts gebracht hat, aber Porsche fährt, weißt du?
Ja.
So der auch so mit der Familie wenig zu tun hat, der so ein bisschen, und der dann irgendwie die Oma überfahren hat und das dann irgendwie so verheimlichen will. So
verheimlichen und auch verarbeiten
will. Nur, genau, aber nur die Äußerlichkeiten, bitte.
Ja, sowieso, ja klar. Ja. Oder dass beide konkurrieren um dieselbe Frau.
Das ist das Problem, weil die Leute entscheiden ja nur bei einem Medium wie Fernsehen wirklich über Sympathie und Optik, ob du willst oder nicht. Selbst und Lanz ist ja keine philosophische Sendung, sondern läuft als Unterhaltungstalkshow.
Ja, weißt das bricht.
Auch wenn sie. Keine Ahnung.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, was stimmt eigentlich mit Markus Lanz nicht, dass er regelmäßig Precht einlädt und sich denkt, den würde ich gerne öfter hören, hast du Bock auf einen Podcast?
Das sind einfach jetzt Geschäftszweige so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Markus Lanz so ein Hardcore-Fan von Robin Alexander ist und dass da kein wirtschaftlicher Gedanke dahinter war.
Ja, ja.
Dass er ihn so 3 Millionen Mal erwähnt hat, kann ich mir auch nicht vorstellen.
Ich weiß, was du meinst, ja. Leider wissen wir beide, also ich weiß zumindest nicht, wie Lanz privat tickt. Vielleicht ist er privat wirklich einfach nur wie Robin Alexander und die sind Best Friends. Aber gut, das ist...
Der ist Tiroler durch und durch. Also der hängt schon hart in der Heimat und vielleicht ist dann so eine gewisse Vetternwirtschaft auch wirklich wichtig, dass man so seine Bündnisse hat, auch beruflich.
Ja, ja. Das kann echt sein. Das
ist überhaupt nicht negativ gemeint, ne?
Nee, überhaupt nicht. Das verstehe ich auch nicht negativ. Und vor allem, wenn er Robin Alexander wirklich gut findet, dann geht er auch die Plattform. Das ist da ganz klar.
Ja, sicherlich.
Ja.
Auf jeden Fall. Ja,
gut. Ich werde mir die Folge auf jeden Fall reinziehen. Ich bin vor allem sehr neugierig, wie sich Welzer geschlagen hat.
Mhm.
Weil bei Precht und Amann bin ich mir sicher, dass es so bleibt wie diese 5 bis 10 Minuten. Dass Precht sehr gereizt ist und... sie entspannt reagiert, aber trotzdem hier und da hat man gemerkt, dass sie nicht so entspannt war, wie sie tat, was ja halt auch normal ist, weil der hat auch ein bisschen, der war schon so ein bisschen, wo ich mir denke, das ist jetzt unsachlich, was du hier raushaust. Ich bin sehr neugierig, wie Robin Alexander kann ich mir auch denken irgendwie, aber der Welzer bin ich sehr neugierig, was der so.
Ja, der ist natürlich älter als Precht und hat deswegen noch so ein bisschen mehr Teflon, würde ich mal sagen. Weißt du, wenn es dem zu viel wird, dann steigt er einfach in sein arschteures Auto und dann fährt er weg.
Ja, ja.
So stelle ich mir das vor in meiner Welt.
Das ist doch wirklich. Ich habe mal ein Interview von Welzer gesehen, nicht Interview, so eine Podiumsdiskussion. Er war eingeladen, ein anderer auch. Mhm. Und der Interviewer hat mit beiden geredet. Und während der andere antwortet, hat Welzer etwas gemacht, wofür alle in den ersten 10 Jahren der Schulzeit rausfliegen würden aus dem Schulraum, aus dem Klassenraum.
Okay.
Der hat sich einfach seine Ellbogen auf seine Oberschenkel abgestützt und hat auf den Boden geschaut. So völlig desinteressiert. Er saß genau daneben. Ich denke, bleib doch mal ruhig. Tu doch wenigstens so, als wärst du interessiert. Da sind 500 Zuschauer, die sich dann anhören. Und du wimmelst voll ab und zeigst den Zuschauern, dass hier muss man nicht zuhören. Hier könnt ihr auf Durchzug schalten.
Hm.
da war ich schon ein bisschen enttäuscht, weil ich, wie gesagt, Wölzer eigentlich cool finde. Ich dachte, ja, wir haben es verstanden, du bist der Star hier, aber gönn ihm mal die 5-Minuten-Antwort jetzt. Mann, Mann, Mann.
Ja.
Ja, gut.
Ja, du musst dir deine Idole wöchentlich überdenken.
Ja, ja, die muss ich wirklich.
Also ich meine, auch ich weiß ja, dass du Melanie Müller-Fan warst bis letzte Woche.
Ja, das ist doch wirklich.
Und dann kann man so zicke-zacke-zicke-zacke einem die ganze Karriere versauen. Ne?
Ja, das ist ei. Was war denn da los?
Also eure Tour im Osten, die du geplant hattest nächstes Jahr, die wird nicht stattfinden, nehme ich an.
Zumindest werde ich nicht über Instagram von Melanie Müller dafür Werbung machen. Cross-Promo. Nee. Nein, danke.
Ich stelle mir gerade vor, wer den Hauptact und wer supportet euch.
Wer weiß, vielleicht fragt sie mich ja wirklich, um ihr
Lust reinzumachen. So, das sind nicht die Zeiten dafür, sowas in den Raum zu stellen.
Nee, okay, sehr gut.
Nein, wie komme ich denn jetzt von Melanie Müller zu Putin? Hast du die Annexionsparty gesehen?
Nein, ich habe davon gehört. Du meinst jetzt Party in Anführungszeichen, ne?
Ja. Ja. Also ja, diese Großverkündung und dann mit diesem symbolischen Akt alle Hände zusammen und dann Russia. Ja, das sah imposant aus. Und dann wurden im Internet Videos verteilt, wo dann eher die hintere Hälfte dieser Veranstaltung zu sehen war, die ja Open Air war offensichtlich, ne? Überall diese Leinwände aufgebaut und da war es ruhig. Da standen die Leute mit den Rücken zu den Leinwänden und da war auch gar kein Jubel während der Reden.
Ja, okay, ja.
Das wurde so gezeigt. Ich weiß es nicht, weil auch da kann man ja auch jederzeit den Ton einfach verändern, indem man den Jubel einfach rausschneidet.
Ja, ja.
Es wirkte aber desinteressiert.
Würde mich jetzt gar nicht so wundern, aber wie du sagst, keiner weiß, was da abgelaufen ist. Aber ich glaube, die Leute haben auch Panik vor dem Krieg einfach. Die wissen ganz genau, es wird gerade mobilisiert.
Ja, die wurden in Bussen angeblich da angekarrt zum Jubeln und standen dann eher, was machen wir denn jetzt hier? Ne?
Ja.
Das muss jetzt anhören.
Ja.
Alles für einen Dackel.
Also ich werde mich zu Russland, glaube ich, nicht mehr äußern, es sei denn, es passiert irgendwas Schlimmes. Oder irgendwas Klares, wo man sich äußern kann, weil ich habe komplett die Bewertungsfähigkeit, die ich eh nie hatte, komplett verloren. Also das passieren so viele Sachen jetzt und keiner weiß, was stimmt, was nicht, wie ist die russische Bevölkerung, was stimmt, was nicht. Der eine sagt, die kritisieren Putin, der andere sagt, 300.000 sind schon längst mobilisiert und so weiter, also Soldaten einberufen und so weiter. Das ist echt, ich kann nur hoffen, dass die Scheiße bald aufhört. Aber ich kann mir nicht mehr anmaßen, irgendwas dazu zu sagen. Stand jetzt.
Ja.
Kann sein, dass ich die nächste Woche komplett zutexte und du denkst, hey Abdel, letzte Woche hast du doch gesagt, du willst die Schnauze halten.
Nö.
Ja.
Jederzeit. Ich glaube, das ändert sich auch bei einem selber. Mittlerweile habe ich so für mich auch so eine so ein Empfinden, wie ich mir die Nachrichten dosieren kann. Weil das war ja dann doch am Anfang des Krieges ein sehr, sehr großes Thema. Wie dosiert man jetzt gerade die Nachrichten?
Mhm.
Und mittlerweile geht es so. Und man hat ja jetzt auch einfach mal einen Blick so ein bisschen dafür, in welchen Schritten sich da die ganzen Entwicklungen abzeichnen.
Ja.
Also ich will nicht sagen, dass man jetzt irgendwie da voraussehen könnte, aber diese ständig irgendwie einen Fernseher zu dem Thema laufen haben oder auf irgendwelche Apps vertrauen, das mache ich jetzt überhaupt nicht mehr.
Ja, diese.
Übrigens ein Tipp, ich habe jetzt mal wieder angefangen, eine Armbanduhr zu tragen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich, also bisher hatte ich irgendwie keine Uhr mehr an, jetzt glaube ich so in einem halben Jahr nicht mehr.
Ja.
Und dann immer aufs Handy geschaut, um zu schauen, wie viel Uhr es ist.
Mhm.
Da ich dann doch relativ häufig irgendwie wegen der Uhrzeit dran bin, hatte ich eigentlich immer aufs Handy geschaut, immer festgestellt, wenn neue Nachrichten waren oder so und dann immer mehr gemacht, als nur auf die Uhr zu schauen. Und seitdem ich die Armbanduhr habe, benutze ich das Handy viel, viel weniger. Ist mein Eindruck jetzt gerade.
Das ist eine super Geschichte. Ich habe auch schon hier und da mal darüber nachgedacht. Aber ich war mir irgendwie sicher, ich würde mein Handy nicht weniger benutzen. Aber jetzt habe ich endlich empirische Daten von einer Person wenigstens. Dann werde ich es definitiv auch probieren, wenn du sicher bist, dass es hilft. Bei dir ja, zumindest.
Das ist halt dieser Punkt, du schaust aufs Handy wegen der Uhrzeit und siehst, ach, die Mail ist gerade gekommen oder was will denn der jetzt oder die gerade?
Ja. Ich weiß, was du meinst.
Und diese, die, das sind alles, wann kommt wirklich mal eine Nachricht, außer man ist jetzt gerade irgendwie von der Arbeit davon abhängig, aber wann kommen mal Mails, die wirklich so brennen, dass man sie unbedingt jetzt sofort lesen muss?
Ja, ich weiß.
Jetzt außerhalb der Arbeit, wohlgemerkt.
Ich habe vor Ewigkeiten mal gelesen, eine Studie hat belegt, also vor 10 Jahren mindestens, ist, so lange ist es her, dass eine fette Prozentzahl, also 70% aufwärts, der E-Mails sich erledigt, wenn man sie nicht liest von selber.
Ja.
Und zwar nicht im Sinne von, jetzt muss ich ins Gefängnis, sondern sich wirklich erledigt. So, das, warum
zum Beispiel so wie, hey Lutz, wir haben eine neue Serie bei Netflix draufgesetzt.
Ja.
Die mich interessieren müsste.
Ja. Ja, zum Beispiel. Oder,
genau, solche Mails, die bekomme ich ja 5-mal am Tag irgendwie. Oder von Sky. Hey, deine Highlights fürs Wochenende. Jetzt spielt wieder Bochum gegen Wattenscheid im Pokal. Willst du gucken?
Natürlich. Unbedingt, ich muss doch vorher den Receiver aktivieren und aufnehmen dazu nebenbei. Unbedingt.
Ja. Aber was ich auf Netflix jetzt geschaut habe,
ja.
Dahmer, dieser Serienmörder, hast du bestimmt vom was mitgekriegt.
Wollte gerade sagen, der Name macht irgendwie Klick.
Ja, Jeffrey Dahmer war ein Serienmörder in den 70er bis 90er Jahren, Anfang 90er Jahre und hat sich so im schwulen, schwarzen Metier hauptsächlich seine Opfer gesucht.
Okay.
Ist extra in glaube ich, in, wo war der? In Minnesota, glaube ich. Extra in Armenviertel, in schwarzes Armenviertel gezogen, um sich da die Opfer zu holen. In so eine Butze, wo, wenn die Polizei gerufen wurde, keiner kam.
Ach du Scheiße. Ja, krass.
Und der hatte halt richtig bestialisch gemordet und die Leiche. Also vielleicht so, jetzt hier wäre mal Zeit für eine Triggerwarnung, die zartbeseiteten Freunde. Du bleibst dran, Abdel. Du hörst dir das jetzt mal schön an, mein Freund.
Auf jeden Fall.
So ängstlich, wie du jetzt gerade guckst. Hey, die Gardine könnte ich dich hervorragend einwickeln hinter dir.
Nein, gut. Das ist eine Doku oder eine Serie?
Nee, ist eine Serie. Ja. Nach wahren Begebenheiten. Wird auch hart kritisiert. Also man muss vorab sagen, die ist mega erfolgreich von den Zugriffszahlen. Irgendwie ist gerade wirklich absolute True-Crime-Phase.
Ja, Mann.
Das Erfolgreichste überhaupt. Siehst du auch bei Podcast von Zeitverbrechen ungeschlagen seit Jahren jetzt mittlerweile. Also das hält wirklich an. Und Dahmer ist ja jetzt schon öfters erzählt worden, aber nicht so in der Form, wie Netflix das jetzt gemacht hat. Es ist eine fesselnde Serie, ist eine abstoßende Serie. Und ich hatte schon nach der ersten Folge das Gefühl, okay, Leute, es ist richtig zu zeigen, dass die Polizei sich einen Scheiß drum kümmert, wenn eine Frau sagt, hier wird die jede Nacht jemand nebenan in der Wohnung ermordet und bestialisch abgestochen und hier stinkt es nach verwesenem Fleisch und die Polizei kommt nicht. Das ist wichtig, dass man das weiß, aber diese ganze Geschichte um den Darm herum ist ja dann schon eher, dass so wirklich so strikt denkende Menschen, mit Vorurteil belastete Menschen sich ja fast eher noch bestätigt fühlen. Weißt du, wie ich meine?
Wieso bestätigt?
Dass die sagen, das ist ein Moloch und da wirst du umgebracht und das hat nur was mit Strichern zu tun und so.
Okay, so meinst du das. Ja, okay.
Das meine ich. Ne? Ich hatte für mich irgendwie so gedacht, oh, ob das jetzt so, ich weiß nicht, ob das jetzt alle so richtig gut finden und ob das so förderlich ist. Und Netflix hatte auch dann der Serie auch noch einen LGBTQ-Tag noch versehen, im Sinne von, hier, wenn du LGBTQ gut findest oder dich dazu irgendwie angehörig fühlst oder dafür interessierst, das ist eine Serie, da wird dieses Thema behandelt. So, das.
Okay, das finde ich albern.
Den Tag haben sie mittlerweile wieder weggenommen. Na, was ist es albern? Das ist skandalös in dem Sinne.
Da will natürlich
keiner irgendwie mit zu tun haben, selbstverständlich. Ne?
Und
ein anderer Kritikpunkt ist, dass die Serie gedreht wurde und die Opfer sagen, wir sind noch nicht mal gefragt worden. Und dadurch, dass die Serie halt versucht, so authentisch wie möglich zu sein, wurden auch zum Beispiel Verhandlungsepisoden nachgedreht. Wo auch die Schwester eines Opfers auch einen ganz starken Auftritt hatte. und auch ihn angeht vor Gericht, ihn auch schlagen will und so. Und die sagte, bin ich nie gefragt worden, also Persönlichkeitsrechte.
Ach, den Ausschnitt habe ich sogar gesehen. Krass.
Genau, und es geht dann noch halt auch darum, dass die Opfer und die Familien da nochmal neu traumatisiert werden durch so eine Serie.
Ja, das ist leider so ein schmaler Grat. Natürlich darf man Leute nicht retraumatisieren, aber ab wann darf man dann solche Geschichten verfilmen und oder beruht auf einer wahren oder inspiriert oder falsches Wort, ich weiß, aber du weißt, was ich meine. Also
es wird halt, ich glaube, das ist wirklich noch das brutale Schicksal, was man hat, dass tatsächlich nochmal solche Geschichten neu aufgelegt werden und juristisch immer ein Weg gefunden wird, nee, das darf man schon und zur Not nimmst du einfach andere Namen.
Ja, ich weiß, also halt man so wird es nicht verhindern, ja.
Und ich glaube, ja, und ich vermute mal einfach, ich kenne mich mit amerikanischem Filmrecht überhaupt nicht aus, aber wenn du fragst, dann wächst du schlafende Hunde.
Ja.
Ne? Und dann sagen die sich vielleicht sogar wirklich knallhart, okay, ob die jetzt wirklich klagen und das Geld für so einen langen Prozess auch hinkriegen und so ganz, ganz heftig, wenn man es mal zu Ende denkt, so ein bisschen.
Ja, das ist ja nichts Neues, dass
Leute. Ohne was unterstellen zu wollen, um Gottes Willen, ne?
Ja, aber generell.
Juristen sind ja wirklich hart. Ja, du hast ja selber Jura studiert und du bist einer der härtesten Comedians.
Ja, so sieht's doch aus. Ja, gut, ist ja auch, wie gesagt, nichts Neues. Also wäre nichts Neues, dass man Leuten sagt, hört mal zu, wir haben eh mehr Kohle als die. Dann sollen die sich mal trauen, gegen uns zu klagen. Wir haben mehr Atemblasels, ne? So. Aber ich finde, retraumatisieren sollte man vermeiden, aber.
Aber dann kannst du schon mal, dann darf es ja auch keine Crime-Podcast geben.
Weil ja, manchmal ist es sehr schwer genauso, zu vermeiden.
Ne?
Ja.
Also, ich glaube, das ist nicht zu vermeiden, weil du auch ganz viele Argumente dafür finden wirst, warum genau so eine Tat dann auch aufgearbeitet werden muss, um aufzuzeigen oder so. Wobei, aufzeigen, glaube ich, würde ich jetzt der Serie nicht unterstellen. Die rüttelt natürlich auf und es kommen einige Denkanstöße auch dazu, obwohl es eigentlich nur um dieses Verbrechen geht und auch der Unterhaltung.
Ja.
Was ich ganz, ganz interessant noch bei der Geschichte fand, war die Rolle des Vaters von ihm, der sich die ganze Zeit Vorwürfe gemacht hat, obwohl die Familienverhältnisse zerrüttet waren.
Krass.
Die Mutter war psychisch halt belastet, hatte auch, der Film fängt auch direkt mit dem Selbstmordversuch an. So wie es sich darstellt, hat sie auch andauernd ihn im Kinderbett allein schreien lassen und war tagelang weg und so Geschichten. Mhm. Und er war nur auf Arbeit, ne? Aber hat immer den Eindruck gehabt, dass er sich engagiert, immer versucht hat, das Beste draus zu machen. Nur das Beste, wofür sich der Sohn dann irgendwann interessiert hat, war Tiere sezieren.
Ja.
Und das hat er ihm dann beigebracht. Und sezieren und konservieren war natürlich dann auch ein Know-how, was er dann auch brauchte später, um die Leichen irgendwie zu entsorgen.
Ne? Ja, ja, ja.
Und da hat sich der Vater Vorwürfe gemacht, aber dann immer noch Prozesse geführt. Aber ich will jetzt auch nicht zu viel verraten und das ist...
Ja, was fehlt denn also noch? Hast du alles verraten, verdammte Scheiße?
Ich habe mir auf jeden Fall den Schnäuzer abrasiert, nachdem ich die erste Folge gesehen habe. Zurzeit kannst du nicht als Blonder mit einem Schnäuzer rumlaufen.
Ja, gut.
Schön im Bus dann alle so weggehen, wenn man da sitzt mit Sonnenbrille.
Ich werde die Serie wahrscheinlich nicht gucken, zumindest nicht bald, weil da habe ich irgendwie keinen Bock drauf.
Ach, Klotze, heute, da kannst du morgen den Tag wegschmeißen.
Ja, du Schande.
Sitzt schön traumatisiert in der Aufzeichnung. Ja. Der Film hat natürlich auch seine makaber lustigen Momente, wenn Dahmer mit dem ersten Opfer irgendwie da sitzt und ihn zwingt, einen Film zu gucken oder so. Was ist das denn da für ein Film? Das ist der Exorzist 3, den gucke ich jeden Tag.
Ach, und der hat die halt nach Hause gelockt, quasi als Date oder als Freunde.
Genau, und dann den einen mit dem Hammer übergezogen und ach, ich will nicht zu viel verraten. Schau es dir einfach selber an.
Ja, unwahrscheinlich.
Und isst vorher.
Okay. Für einer.
Ich habe allen Ernstes, ein gemeinsamer Kumpel, ich sage jetzt nicht seinen Namen, aber ein gemeinsamer Kumpel hatte mir den empfohlen, meinte, gucken, ist Hammer. Und nach 10 Minuten, wo ich schon dachte, oh Gott, wo geht das Ding denn hin? Habe ich so einen Screenshot gemacht und geschickt, so meinte ich, warum genau sollte ich mir das jetzt anschauen? Und dann kam nur zurück, hey, ich mag True Crime, ich habe es dir nur empfohlen, Lutz, du musst es ja nicht gucken.
So. So.
Nur mit polnischem Akzent.
Ah. Ach du, so, das ist wirklich.
Wissen wir ja, wovon ich wieder rede.
Der Mario Bart, das ist unglaublich.
Ja, ey, und Coolio ist gestorben. Das ist doch für dich dann auch so ein Ding, wo ein Held der Kindheit weg ist.
Ja, Held der Kindheit auf jeden Fall. Ja. Rest in Peace, wie man im Englischen so schon sagt. Hat mich ein bisschen schon schockiert, ist übertrieben, aber es hat mich schon ein bisschen so negativ überrascht, natürlich, Binsenweisheit.
Ja.
Aber ich war jetzt kein Coolio-Groupie, aber wegen seinem Super-Jahrhundert-Hits fanden wir ihn alle super. Also Coolio, ja. Gangsta's Paradise, vor allem der Refrainsänger, ich weiß nicht mal seinen Namen, das Lied ist einfach ein Jahrhundertlied, das ich so oft gehört habe, dass es zwischendurch auch kaputt gehört war. Zwischendurch hat man es, wenn so eine Best-of-CD kam von damals, hat man das Gangsta's Paradise vorgespult. Aber dann kam wieder eine Phase, wo man sagte, do, jetzt höre ich es wieder. Ja. Ja gut, wieder ein Held der Kindheit weniger weg, gestorben. Und ein Freund von mir, oder Freund ist übertrieben, aber er kommt aus Duisburg-Meiderich, hat als ungefähr 15-Jähriger mit Coolio gerappt.
Nicht dein Ernst.
Wirklich, der war 15 und Coolio hat bei einer Fernsehsendung mitgemacht als Stargast.
Oh, und ja,
dann,
die Comeback-Show.
War das die Comeback-Show?
John Lennon hat mal gesagt über Elvis Presley, Elvis ist in der, als er in der Army war, ist er gestorben. So das, was Elvis ausgemacht hat.
Mhm.
Das war, haben sie ihm in der Army genommen.
Okay.
Und ich weiß nicht, ob das nicht damals so ein bisschen auch bei der Comeback-Show da passiert ist. Für mich mit Coolio auf ProSieben.
Es war nicht ProSieben, aber krass, die Comeback-Show kenne ich gar nicht.
Wenn ein Kumpel 15 war in der TV-Show, dann war es die Comeback-Show mit Arabella Kiesbauer.
Krass. Ich frag den mal. Er ist kein Kumpel von mir, er ist ein guter Kollege, den ich einmal im Jahr sehe.
Ja.
Und der ist ungefähr 8 bis 10 Jahre jünger als ich. Und der war Sänger und Rapper und hat mit ihm gerappt. Und der hat mir mal auch Aufnahmen gezeigt. Es sah eher aus wie Super RTL, ehrlich gesagt. Aber ich frag den, ob das wirklich die Comeback-Show war mit Frau Kiesbauer.
Wenn Coolio jetzt dann noch im Anschluss bei Super RTL war, glaube ich aber nicht.
Ja, okay.
Das glaube ich alles. Nee, das wird, also ich tippe, das war wirklich die Comeback-Show.
Boah, du kennst Shows.
2011 oder 2010. Ja. Das war damals ein großes Thema. Nee, man hatte sich wirklich gewundert, dass Coolio nach Deutschland kommt.
Ja.
Da ist er, aber ich findest du nicht, dass auch wenn Snoop Dogg mit Heidi Klum einen Trailer macht und rappt, da zerbricht irgendwie sofort so ein Stück Gott-Götterbild einfach.
Ich kann mir vorstellen, was du
ganz
meinst.
Schnell so der.
Ja. Ne?
Also jetzt nicht wegen Heidi Klum, aber weil sie halt so in unsere Realität transportiert werden. Deswegen.
Ja, bei Snoop bin ich eh schmerzfrei, weil ich finde den cool und der macht eh seit 20 Jahren mit jedem alles. Also der ist ja wirklich sehr open-minded, positiv formuliert. Und der macht ja wirklich auch Hauslieder und hier eine Aktion und hier noch einen Podcast und so weiter. Die Heidi Klum-Sache hat dann gar nicht so überrascht, aber dachte mir so, okay, jetzt dreht der komplett am Rad und macht wirklich alles.
Absolutely.
Ja, ach der SNOOP, ja, wie ich ihn nenne.
Ja. Was ich jetzt mache?
Dehnübungen.
Der SLOOP mache ich jetzt mal. Yeah. Ja.
Ja,
wir haben kurz vor 12 und um 6:30 geht der Wecker. Und bis ich dieses Gespräch erst wieder abgestreift habe.
Ja, Mann, aber vielen Dank, wirklich so früh aufstehen. Ich kann bis 8 Uhr pennen und werde bis 9 Uhr schlafen. Also vielen Dank für das Möglichmachen der Aufnahme so spät.
Ja.
Und danke an alle, die dabei sind so spät. Ah nee, ihr hört das ja später. Auch noch später, auch später sogar.
Die kommen gerade erst auf der Arbeit an. Weißt
ja,
du
ja, ja, ja.
Schließen gerade das Auto noch ab.
Ja.
Nee. Vielen Dank, die ihr an uns denkt und natürlich auch an alle, die uns unterstützen auf PayPal über den PayPal-Spenden-Button auf nichtnichtnicht.de.
Ja, danke an alle, die da Kohle hinschicken, die zu 100% in den Podcast investiert wird. Vielen Dank, ich freue mich auch über PayPal-Spenden, über Kommentare auf Apple und egal, ob ihr uns über iTunes hört oder andere Podcast-Anbieter eures Vertrauens, bewertet, sagt euren Freunden, euren Familien, weil das pusht uns nach vorne und uns hören dann Leute, die uns noch nicht kennen und die sind dann für den Rest eures Lebens euch dankbar, das wollt ihr doch.
Ja, auf jeden Fall, weil eure Namen kommen an und wir wissen genau, von wem was kommt und sind jedes Mal sehr dankbar und freuen uns auch sehr darüber.
So sieht's aus.
Und.
Ganz wichtig, wenn mich mein Wetterfrosch nicht verarscht hat, heute, wo der Podcast rauskommt, ist das Wetter relativ gut. Ich glaube, bis zu 19 Grad. Genießt das schöne Wetter oder der Wetterfrosch hat mich verarscht. Das ist dann unser Hauptthema nächste Woche.
Oh ja, dann kann der Wetterfrosch sich aber anziehen. Dann haben wir Precht und den Wetterfrosch zu Gast.
So, Precht kommt, ich freue mich.
Ja, ich glaube, nach der Folge wird er sich bei dir melden. Bin ich ganz sicher.
Ich freue mich.
Tschüss. Gute Nacht.
Haut rein, ciao. Gute Nacht, ciao.